Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon ist Kate Malaike und im Gespräch sind wir heute in Campus und Karriere mit Forschern, die die Corona-Bildungssituation analysiert haben und Vorschläge für die Zukunft machen.
Mein Name ist Ludger Wösmann, ich bin Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und leite hier das IFO-Zentrum für Bildungsökonomik. Eine Handlungsempfehlung für den geschützten Schulstart ist, dass wir versuchen sollten, soweit es geht, die ganzen Kinder wieder in die Schulen zu bekommen, weil das so wichtig für sie ist. Und Schulschließungen immer nur auf die kleinste mögliche Einheit zu verringern. Und dann, wenn Schulen geschlossen werden müssen, dass die Schulen umgehend auf Online-Unterricht für alle Kinder umschalten, damit sie täglich von ihren Lehrkräften kontaktiert werden können.
Details zu diesem Thema hören wir gleich und informieren unter anderem auch über einen Studiengang, in dem Frauen Maschinenbau ausschließlich unter sich studieren können. Was kann die Wissenschaft dazu beitragen, Schulbetrieb und Corona sinnvoll und sicher mitzugestalten? Diese Frage wollen wir heute in der Sendung zwei renommierten Wissenschaftsorganisationen stellen, die auch beide heute frisch Erhebungen zu diesem Thema bekannt gegeben haben. Und wir starten mit dem IFO-Zentrum für Bildungsökonomik in München, das in den letzten Wochen quasi in deutschen Wohnungen Lernpegel erfragt hat. Ergebnis: Die Zeit für Schule hat sich in der Corona-Zeit zu Hause halbiert. Das haben die Forscher herausgefunden. Professor Ludger Wösmann leitet das Institut. Guten Tag, Herr Wösmann.
Guten Tag.
Geben Sie uns doch die exakten Zahlen dazu. Wie viel haben die Schülerinnen und Schüler denn am Tag tatsächlich gelernt?
Ja, wir haben das zunächst mal gefragt für die Zeit vor Corona, um Vergleichswert zu haben. Da sind das so 7,5 Stunden knapp. Das heißt, die haben 6 Stunden in der Schule verbracht und dann 1,5 Stunden lernen zu Hause. Und das zusammengenommen, diese schulischen Aktivitäten sind dann während Corona auf gut 3,5 Stunden zusammengeschrumpft. Das sind natürlich Durchschnittswerte. Ein bisschen genauer ist es so, wenn man schaut, 38% der Schülerinnen und Schüler, die haben höchstens 2 Stunden am Tag gelernt, 74%, also 3/4, höchstens 4 Stunden. Zum Vergleich, vor Corona haben sich 89% der Schulkinder mindestens 5 Stunden am Tag mit Schule beschäftigt.
Was ist denn mit dem Rest der Zeit passiert? Wir können mutmaßen, Handy, Fernsehen, Computerspielen.
Da mutmaßen Sie vollkommen richtig. Es ist so, dass wir, wenn wir diese ganzen Tätigkeiten zusammennehmen, dann sind die von 4 Stunden vor Corona auf 5,2 Stunden während Corona angestiegen. Das heißt also, während Corona haben die Kinder pro Tag 1,5 Stunden mehr mit Fernsehen, Computerspielen, Handy verbracht, als überhaupt nur mit der Schule. Es gibt auch noch weitere Tätigkeiten, so wie Lesen, Musizieren, Bewegung, die ja auch irgendwie eher entwicklungsförderlich angesehen werden könnten. Damit verbringen sie während Corona aber nur gut 3 Stunden. Das ist zwar ein bisschen angestiegen, aber nicht wesentlich.
Und wie müssen wir denn jetzt diese Zahlen deuten? Haben die Eltern sich in dieser Zeit nicht genug sozusagen ums Lernen gekümmert? Wäre ja eine Interpretation. Oder gab es einfach schulisch zu wenig Angebote?
Ja, ich glaube, es ist wirklich das Letztere, was man besonders betonen muss. Wir haben eben auch gefragt, wie häufig die Schulen welche Aktivitäten gemacht haben. Und für über die Hälfte der Schülerinnen ist es so, dass sie seltener als einmal pro Woche gemeinsam Online-Unterricht hatten. Bei 45% war das nie der Fall. Die hatten nie Online-Unterricht. Nur 6% hatten täglich Online-Unterricht. Wir haben auch nach individuellen Kontakten zwischen Lehrkräften und Schulkindern gefragt. Das war noch seltener der Fall. Sondern was nahezu bei allen Kindern und Jugendlichen der Fall war, ist, sie haben wöchentlich Aufgabenblätter zur Bearbeitung bekommen und sie mussten sie dann eben bearbeiten. Und man muss eben sehen, dass das vermutlich eben nicht genug ist, um wirklich Kinder zu beschulen. Bei den Eltern haben wir auch gefragt, eigentlich wie viel Zeit haben sie gemeinsam mit dem Kind beim Lernen verbracht. Das war vor Corona 1/2 Stunde pro Tag, während Corona 1 gute Stunde. Also die haben sich schon mehr eingesetzt. Es ist jetzt nicht, dass sie den ganzen Tag damit verbracht haben. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass es natürlich eben Eltern ja nicht die Lehrer, die Pädagogen ersetzen können. Das sind die Fachleute, die den Kindern Inhalte vermitteln können. Und das ist jetzt eben ausgefallen.
Genau. Und dann haben wir ja auch noch den Unterschied, dass es eben unterschiedliche Elternhäuser gibt. Haben Sie da auch Unterschiede bei Akademikerkindern zu anderen Kindern aus anderen Haushalten feststellen können?
Das ist eigentlich das, was ich mit am überraschendsten finde. Alle haben ja erwartet, dass das eben da zu einer großen, die Schere groß auseinander geht. Aber dieser Rückgang in der Lernzeit ist tatsächlich bei Akademikerkindern fast genauso stark wie bei Nicht-Akademikerkindern. Die lernen zwar ein bisschen mehr, aber das ist nicht so grundlegend. Und der Rückgang ist derselbe. In einer anderen Dimension haben wir schon einen größeren Unterschied gefunden. Und das ist nämlich, wenn man nicht nach dem Elternhaus unterscheidet, sondern danach, wie gut die Noten der Schüler sind. Wenn man einfach sozusagen sind, ob die insgesamt vor Corona sozusagen in Mathe, Deutsch im Durchschnitt eher besser als der Durchschnitt ist oder schlechter als der Durchschnitt, dann sehen wir, dass es gerade die leistungsschwächeren Schüler sind, bei denen das ganz besonders stark zurückgegangen ist und wo auch die Zeit mit Fernsehen und Computerspielen ganz besonders stark hochgegangen ist. Und es ist sogar auch so, dass diese lernschwachen Schüler seltener von ihren Lehrern kontaktiert würden und auch seltener Online-Unterricht hatten. Wenn man sich das so überlegt, ist natürlich gerade dieses Homeschooling so, da müssen sich ja jetzt die Kinder selber Unterrichtsinhalte erarbeiten. Das wird eben bei den leistungsstärkeren Kindern noch leidlich gut funktionieren, aber die leistungsschwächeren, die sind dann komplett alleingelassen und werden sozusagen nicht einfach nur im Buch jetzt nachlesen können und es dann verstehen. Da brauchen wir eben die Lehrer, die das eben können, das zu vermitteln. Und das ist leider in vielen Fällen ausgefallen.
Was sind denn jetzt aus den Ergebnissen, die Sie in dieser Befragung haben, die Ableitungen für den Ist-Zustand, für die Zukunft? Was empfehlen Sie?
Ich glaube, die sind relativ naheliegend, sind halt irgendwie zwei in der Hinsicht sozusagen. Das erste ist, wo immer es irgend möglich ist, sollten wir in den Regelbetrieb kommen, dass die Kinder wirklich in die Schule gehen können, denn das ist was anderes, da wird was vermittelt und da können sie wirklich lernen und sie wissen auch, sie müssen jeden Tag los und verbringen genug Zeit damit. Ich glaube darum auch, dass zum Beispiel, wann immer es Infektionsgeschehen gibt, wir sicher gehen müssen, dass wir kleine Lerngruppen haben, die dann gegebenenfalls, also die Klassenverbände zum Beispiel, die dann eben gegebenenfalls als erstes in Quarantäne geschickt werden und nicht ganze Einrichtungen und schon gar nicht ganze Landkreise. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist dann eben da, wo das eben nicht verhindert werden kann, wo eben geschlossen werden muss, wäre schon die Forderung, dass die Schulen umgehend auf Online-Unterricht umschalten. Und auch da sehen wir, es gibt ein paar Schulen, die haben das gemacht. Das ist auch kein Zauberwerk. Das geht, ist auch technisch kein großes Problem. Das wissen wir alle jetzt mittlerweile. Es muss nur gemacht werden. Und ich glaube, da muss es klare Vorgaben der Schulpolitik geben, dass wenn Schulen geschlossen sind, die Schulen umgehend auf Online-Unterricht umschalten müssen und die Lehrkräfte täglich ihre Schülerinnen und Schüler kontaktieren müssen. Ich glaube, dann würden wir in eine ganz andere Situation kommen, als wir sie bis jetzt gesehen haben.
Professor Ludger Wüßmann war das, Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik. Hier hat eine Elternbefragung gerade ergeben, dass Schülerinnen und Schüler zu Hause in der Corona-Zeit nur halb so viel für die Schule gelernt haben wie vorher. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Schülerinnen und Schüler haben zu Hause, als die Schulen geschlossen waren, nur halb so viel für die Schule gelernt wie sonst. Das haben wir gerade vom IFO-Institut für Bildungsökonomik gehört und nehmen diese Aussage jetzt mal mit im Hinterkopf für eine weitere aktuelle Analyse der Bildungssituation in Deutschland. Sie kommt von der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina. Wie Bildung in Krisenzeiten gelingen kann, ist diese Stellungnahme überschrieben und sie will Maßnahmen aufzeigen, wie unser Bildungssystem krisenresistenter gemacht werden kann. Professor Olaf Köller vom IPN, vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaft und Mathematik in Kiel, ist Mitglied der Arbeitsgruppe, die diese Stellungnahme verfasst hat. Guten Tag, Herr Köller.
Ja, ich grüße Sie.
Was haben Sie denn an wichtigen Handlungsempfehlungen, konkreten Vorschlägen, um das Bildungssystem krisenfester zu machen?
Also ich glaube, ganz wichtig auch mit Blick auf die Studie des IFOs, dass wir natürlich unbedingt empfohlen haben, alles zu tun, den Präsenzbetrieb in den Schulen aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört sicherlich auch das, was heute schon viel diskutiert wird, nämlich dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie alt genug sind, also ab dem 5. Schuljahr idealerweise auch eine Maske im Unterricht tragen, sodass das Infektionsrisiko minimiert wird und damit natürlich auch die Aufrechterhaltung des Präsenzbetriebs umso wahrscheinlicher bleibt. Aber das ist natürlich nicht genug, sondern was wir weiterhin sehr stark gemacht haben, ist den Ländern und dem Bund zu empfehlen, gemeinsam sich auf den Weg zu machen, nachhaltige digitale Lernsysteme in den Schulen zu etablieren, sodass man sowohl in den Schulen, aber auch dann außerhalb der Schulen im Distanzlernen mit diesen digitalen Medien erfolgreich weiterlernen kann, dass uns das nicht wieder passiert, was in der IFO-Studie jetzt auch gezeigt wurde.
Dass nämlich zum Beispiel auch einige Schüler nur einmal in der Woche digitalen Unterricht hatten. Wenn Sie jetzt sagen, die Länder müssen sich da stärker untereinander verzahnen, heißt das ja, das ist bislang noch nicht der Fall. Jetzt erleben wir ja auch, dass die Länder zum Beispiel beim Thema Maskenpflicht alle unterschiedliche Regelungen wieder haben. Wie ist das denn zu schaffen, dass man da mal einen besseren Konsens herstellt?
Also es ist sicherlich auch Aufgabe der Kultusministerkonferenz, des Präsidiums, der Absprachen zwischen den Ländern. Und ich glaube, Es ist vielleicht in einigen Ländern immer noch nicht wirklich angekommen, dass diese Krise unbedingt auffordert, länderübergreifend zu auch längerfristigen Strategien des Schulbetriebs zu kommen, also zu einer Organisation zu kommen, die in allen Bundesländern wirklich nachhaltiges Lernen ermöglicht, auch in Pandemiezeiten. Also wie es jetzt mit der Maskenpflicht sehr heterogen ist, sind ja auch die Länder dabei, alle ihre individuellen digitalen Lösungen wieder zu entwickeln. Unser Eindruck ist, und das haben wir auch in der Stellungnahme empfohlen, dass die Kosten der Digitalisierung, also wirklich der finanzielle Aufwand der Digitalisierung im Bildungssystem so hoch ist, dass es nur Länder gemeinsam und mit Unterstützung des Bundes auch stattfinden kann.
Wir wissen ja auch, dass die Mittel für den Digitalpakt für Schulen, das ist ja das, was ich meine, nicht gut abgerufen werden, als da auch große Unterschiede gibt. Frau Hubig zum Beispiel, die amtierende KMK-Präsidentin, hat gerade eben gesagt, die Länder seien gut vorbereitet.
Also die Länder geben sich alle Mühe, jetzt natürlich im kommenden Präsenzbetrieb auch ihre digitale Infrastruktur auszubauen und vor allem auch die Situation zu verbessern, dass die Schülerinnen und Schüler dann auch versorgt werden, wenn sie nicht in die Schule gehen können. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch der Präsidentin der KMK ganz klar, dass wirklich intelligente Systeme, mit denen die Kinder lernen können, wenn sie zu Hause sind, die Kinder wirklich im Lernprozess unterstützen, dass keins der Länder über solche Systeme verfügt, nicht ansatzweise. Dass die Länder in diesem Bereich, wo es wirklich um intelligentes Lernen mit digitalen Medien, alle völlig unvorbereitet sind.
Heißt konkret, wir haben eigentlich wichtige Entwicklungen auch schon vor der Krise verschlafen?
Ja, wir haben es ignoriert, weitgehend auch die internationalen Entwicklungen. Wir haben in den USA einen sehr großen Markt für solche Systeme. Aber ich bin zuversichtlich, wenn man zu länderübergreifenden Lösungen kommt oder auch wenn es gar ein Gremium geben wird, was wir ja vorgeschlagen haben, was länderübergreifend auch berät, wie man solch eine digitale Lösung schaffen kann, dass es dann auch schnell besser wird.
Wäre das dann sowas wie ein kleiner digitaler nationaler Bildungsrat oder wie muss man sich das vorstellen?
So kann man sich das sicherlich vorstellen, ja, indem auch die unterschiedlichen Gruppen beteiligt sind, Wissenschaft wie Administration, wie Politik, wie Praxis. So kann man sich das, glaube ich, gut vorstellen. Das haben Sie, glaube ich, ganz gut beschrieben.
Aber der ist ja eigentlich gescheitert. Den gab es ja als Idee. Es gab ihn ja sowieso schon mal, aber er ist in Deutschland dann wieder abgeschafft worden. Aber den Nationalen Bildungsrat wollen Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel überhaupt nicht.
Also ich glaube, es geht letztendlich auch in der aktuellen Länderdiskussion stärker darum, wie man solch ein Gremium später nennen wird. Ich glaube, mein Eindruck ist schon aus dem, was ich mitbekomme, dass die Länder nach wie vor gewillt sind, solch ein Gremium auch einzurichten. Und wenn es dann zur Einrichtung doch eine, wie wir den auch immer nennen wollen, wissenschaftlichen Beirat oder nationalen Bildungsrat, wie auch immer, dass wirklich die dringlichste Aufgabe solch eines Gremiums sein wird, eine klare Stellungnahme, ein ausführliches Gutachten zu erstellen, wie man konkret das Bildungssystem modernisieren kann, im Übrigen nicht nur für Schule, sondern auch für Vorschule, dass uns sowas nicht wieder passiert, was jetzt im Lockdown passiert ist und was uns sicherlich auch im kommenden Schuljahr wieder teilweise eilen wird.
Herr Köller, damit sind wir schon beim Thema Lücken. Lernlücken sind natürlich auch ein großes Problem. Viele Länder helfen sich jetzt damit, dass sie sozusagen am Anfang des Schuljahres Lernstandserhebungen machen, was ja nochmal ein zusätzlicher Aufwand auch ist, aber natürlich den Ist-Zustand besser schnell abbilden kann. Wie wollen Sie die Lernlücken schließen?
Also grundsätzlich halte ich erstmal solche Lernstandserhebungen für sinnvoll. A, um empirische Daten für die Diskussion, wie groß die Verluste sind, aber auch B, um zu sehen, wo liegen genau die Defizite der Schülerinnen und Schüler, an denen wir dann auch ansetzen können und systematisch fördern können. Aber es reicht natürlich nicht, solche Lernstandserhebungen zu machen, sondern was wir tatsächlich brauchen, sind dann auch wirklich Fördermaßnahmen, zusätzliche Angebote. Wir schreiben ja auch in der Stellungnahme mit Schwerpunktsetzung auf Verkehrssprache, Deutsch und Mathematik zunächst einmal. Und das sind sicherlich alles Angebote, die man auch nicht im regulären Schulbetrieb oder im regulären Unterricht alleine bewältigen kann, sondern es sind zusätzliche Lerngelegenheiten zu schaffen, Nachmittagsunterricht. Es geht sicher auch am Wochenende. Man muss über die Ferien weiter nachdenken. Und es sind auch keine einmaligen Maßnahmen, die dort ergriffen werden müssen, sondern diese Schülerinnen und Schüler wird man sicherlich über das ganze Schuljahr mit zusätzlichen Angeboten begleiten müssen, um diese Probleme, die Defizite, die sich jetzt kumuliert haben, zu beseitigen.
Professor Olaf Köller war das vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaft und Mathematik in Kiel. Und er hat gesprochen für eine Stellungnahme der Leopoldina. Da hat er mitgewirkt. Die Leopoldina hat sich in einer Stellungnahme zur Coronavirus-Pandemie geäußert und zur Frage, wie man unser Bildungssystem hier in Deutschland sicherer machen kann. Wenn nächsten Montag am 10. August in Brandenburg der Schulbetrieb wieder losgeht, dann mit Maskenpflicht für Schüler und Lehrkräfte, sagt das dortige Bildungsministerium. Das gelte für Flure, Gänge, Treppenhäuser und Aulen sowie beim Anstehen in der Mensa, aber nicht im Unterricht oder auf dem Schulhof. Das ist die neueste Eilmeldung aus Schuldeutschland, gerade gekommen. In vielen anderen Teilen der Welt wappnet man sich natürlich ebenfalls.
Campus und Karriere. International.
Linda Bodewein fasst die aktuelle Maskenlage für die Schulen im südostasiatischen Raum zusammen und sie startet in Singapur.
Maske oder Gesichtsschild. Ohne eines von beiden darf kein Kind in Singapur die Schule besuchen. In den Klassen gibt es Schüler, die zuständig sind für Abstandsdienst, Desinfektionsdienst und Lüftungsdienst. Im Nachbarland Malaysia dagegen müssen nur Kinder und Lehrer eine Maske tragen, die husten oder niesen. Doch viele malaysische Schüler tragen den Mund-Nasen-Schutz freiwillig. Masken und Hüte mit eingebauten Abstandhaltern tragen Grundschulkinder in Thailand, zumindest an einigen Schulen. Ansonsten gilt auch hier Maske auf. Indonesien kämpft momentan noch mit der Wiederöffnung der Schulen. Zunächst sollen nur weiterführende Schulen öffnen, die Klassengröße wird halbiert. Maske ist Pflicht, ebenso wie Abstand halten und Temperatur messen. Auf den Philippinen ist wegen der starken Zunahme der Fallzahlen die Wiederöffnung der Schulen zunächst auf den Oktober verschoben. Im Großraum Manila hat Präsident Duterte gerade wieder einen zweiwöchigen Lockdown verhängt, sodass die Maskendiskussion vertagt ist.
Mittwochnachmittag im Deutschlandfunk. Hier ist Campus und Karriere und im Internet gibt's uns auch jeden Tag frisch mit allen Themen unter deutschlandfunk.de/campus. Während sich die Schulen also so langsam wieder einrollen, sind die Hochschulen nach ebenfalls aufregenden Monaten gerade in der vorlesungsfreien Zeit. Was aber nicht bedeutet, dass hier überall alles ruht. Christiane Tova hat zum Beispiel in Mülheim an der Ruhr zwei Studentinnen getroffen, die für Projektarbeit gerade auf dem Campus sind. Projektarbeit in einem Maschinenbaustudiengang, in dem Frauen in den ersten 4 Semestern ganz allein unter sich studieren können.
Die Hochschule Ruhr-West in Mülheim, ein moderner offener Campus mit 5 schlichten Klinkergebäuden. Vor den Fensterfronten hängen riesengroße bewegliche Lamellen in verschiedenen Rottönen. Ich bin auf dem Weg ins Technikum, der großen Werkstatt der Hochschule Ruhr-West in Mülheim. Die heißt zwar Hochschule, ist aber eigentlich eine Fachhochschule. Ich bin dort mit 2 Studentinnen verabredet. Melina Müther wartet schon hinter der dicken Eisentür. Sie erzählt, dass hier vor allem Prototypen entstehen, von Bauteilen, die sie und ihre Kommilitoninnen selbst entworfen und konstruiert haben.
Wir haben hier an den Geräten eine Welle gefräst. Und so eine Welle ist halt auch im Motor verbaut. Und ich war mit der Fachschaft auf Fachschaftsfahrt und wir waren bei Porsche in dem Werk drinne. Und man hat sich einfach tierisch gefreut, wo man gesehen hat in dieser Produktionsstraße, wo die Welle eingebaut wurde, weil man wusste, das habe ich auch schon gemacht. Das war super.
Melina Müther ist im 2. Semester, hat aber schon viel Zeit in der Werkstatt verbracht. Dass Theorie und Praxis eng verzahnt sind, gehört zum Konzept der Hochschule, die sich auf die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik spezialisiert hat. So begeistert wie Melina Müther ist auch Nadine Horst. Die 24-Jährige ist ein paar Semester weiter. Sie steht gerade an der CNC-Maschine und arbeitet an einem Bauteil für ein kleines Gefährt, das sie selbst konstruiert hat.
Ja, also hier wird gerade Radträger gefräst. Bei diesem Radträger ist quasi in der Mitte das Lager und außenrum das Rad.
Dass die beiden Frauen so selbstverständlich mit der Technik umgehen, haben sie hier im Frauenstudiengang Maschinenbau gelernt. Die Bedingungen sind nahezu paradiesisch. Eine Professur für 15 Studentinnen. Normalerweise ist der Schlüssel 1:60. Das war ein wichtiger Grund, warum sie sich für das Studium entschieden haben, erzählen die beiden Frauen. Beide haben sich schon auf der Schule für Technik interessiert, dort aber schlechte Erfahrungen gemacht. Beiner, die in Horst war es eine Informatik-AG, die sie als einziges Mädchen belegt hatte.
Ich wurde überhaupt nicht beachtet vom Lehrer. Ich hätte mir gewünscht, dass man sich einfach auch mal neben mich gesetzt hätte oder vielleicht auch einfach mal gefragt hätte, wie kommst du denn hier hin oder ja, mich einfach mal wahrgenommen hätte.
Barbara Schwarze kann das gut verstehen, denn dass Frauen hier frei von Vorurteilen lernen können, sagt die Vorsitzende des Kompetenzzentrums Technik, Diversity, Chancengleichheit, ist einer der großen Pluspunkte des Modells.
Die Frauenstudiengänge wollen einfach möglich machen, dass sie unbelastet von Zuschreibungen sich einfach auch mal als eine Mehrheit erleben.
Trotzdem sind die Anmeldezahlen gering. Das gilt auch für die anderen 4 Studiengänge in Deutschland, in denen Frauen unter sich sind. Aufgeben sollte man das Modell aber nicht, findet Barbara Schwarze, auch weil nicht wenige Frauen nur über diesen Weg in die MINT-Fächer finden würden. Sie glaubt, dass die Studiengänge einfach noch nicht bekannt genug sind.
Das ist, glaube ich, wichtig, das deutlich zu machen, dass die Qualität hier wirklich auch hervorragend ist und dass man eine neue Klientel angeht, dass junge Frauen mit Kindern zum Beispiel angesprochen werden, dass junge Frauen, die aus anderen Ländern kommen, angesprochen werden, die hier einfach die Chance haben, dann unter sich zu studieren.
Melina Mütter und Nadine Hort haben es jedenfalls nicht bereut, dass sie diesen Schritt gegangen sind. Und sie sind sich sicher, dass sie das Studium, das übrigens nach dem 4. Semester gemeinsam mit den Männern aus dem gemischten Studiengang weitergeht, schaffen werden. Deshalb haben sie auch schon Pläne. Nadine Hort möchte das Ingenieurbüro ihres Vaters übernehmen. Ganz anders als Melina Mütter, die es zu den Sternen zieht.
Wenn alles gut geht, wäre mein Ziel, den Masterstudiengang in Luft- und Raumfahrttechnik später zu belegen. Also ich bin total flugzeugaffin und hoffe, dass mein Ziel irgendwann dort endet.
Sein. Gesund, bewusst, lebendig. So heißt einer der neuen Filme, die gleich in Corso Kunst und Pop vorgestellt werden. Nach den Nachrichten um 15 Uhr. Das war's für Campus und Karriere mit Kate Malaika am Mikrofon. Danke fürs Interesse.